brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Wenn man Konsumenten fragt, ob ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist, sagen 80% ja, natürlich. Wenn man dann schaut, was sie an der Kasse tatsächlich kaufen, bleiben davon vielleicht 20% übrig. Psychologen nennen das den Attitude-Behavior Gap. Praktiker nennen es frustrierend. Und Marketingabteilungen ziehen daraus zunehmend den Schluss, Nachhaltigkeit, das lohnt sich doch nicht. Weg damit. Die Purpose-Welle, die rollt gerade wieder etwas zurück. Unilever korrigiert. Und in Meetings hört man immer öfter, lassen wir das doch einfach mal weg. Aber ist Nachhaltigkeit wirklich abgemeldet? Oder haben wir sie nur falsch eingesetzt? Mit den falschen Botschaften? Für die falsche Zielgruppe? Gemessen mit den falschen Methoden und eventuell auch mit den falschen Zielen? Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über dieses spannende Thema mit Professor Dr. Ute Rademacher. Ute ist promovierte Kommunikationspsychologin und Professorin für Wirtschafts- und Medienpsychologie an der Hochschule Emden-Leer mit dem Schwerpunkt Markt, Konsumenten und nachhaltige Konsumentenpsychologie. Aber Ute ist nicht nur Forscherin. Sie hat am Sinus-Institut qualitative Marktforschung von der Pika auf gelernt, über 20 Jahre internationale Strategie- und Marketingberatung gemacht, unter anderem mit ihrer eigenen auf Green Marketing spezialisierten Agentur Colibri Research in Hamburg. Und sie hat ein Buch geschrieben, Leichter führen und besser entscheiden, Psychologie für Manager. Sie kennt also beide Seiten, die Forschung und die Praxis. Und genau der Brückenbau, für den Markenkraft steht. Und sie bringt heute eine unbequeme, aber wichtige Perspektive mit. Nachhaltigkeit macht eine Marke nicht automatisch stärker. Aber es gibt 60-80% der Konsumenten, bei denen das Thema sehr wohl eine Rolle spielt, wenn man es richtig spielt. Die Frage ist nur, was heißt richtig? Herzlich willkommen bei Markenkraft, Ute. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Olaf.
Mich interessiert dieses Thema schon seit langem. Auch ich habe es intensiv beobachtet. Und obwohl, wie ich in der Anmoderation gerade gesagt habe, so teilweise der Eindruck entsteht, jetzt ebbt das alles ab, habe ich das Gefühl, dass es fast noch wichtiger ist, jetzt mal genau hinzuschauen, was das eigentlich treibt. Und aber bevor wir das tun, und das Thema ist tief genug, jetzt erstmal über dich ein bisschen. Wo kommst du her und wie bist du das erste Mal mit dem Thema Marke bewusst in Berührung gekommen?
Also zu meinem Werdegang, das ist immer eine spannende Frage, weil ich bin tatsächlich in Essen geboren und bin dann öfter umgezogen, oder man kann auch sagen, zu Anfang, ich wurde umgezogen von meiner Familie, weil mein Vater schlichtweg bei der Bundeswehr gewesen ist. Und damals war das ja noch so, dass man alle paar Jahre versetzt worden ist. Deswegen habe ich gar nicht so eine richtige Ortsidentität. Ich lebe jetzt seit über 20 Jahren in Hamburg. Das würde ich schon sagen, ist jetzt so mein gefühltes Zuhause. Und ansonsten fühle ich mich vor allen Dingen als Europäerin, also eher so kulturell definiert. Ja, und das Thema Marke. Ich glaube, es wurde auch schon damals zu Jugendzeiten vor allen Dingen so relevant, welche Jeans man dann trug und welche Marken wichtig waren oder nicht. Und ich erinnere mich aber noch an eine Marke besonders, die mir auch heute noch gut gefällt, auch wenn ich sie weniger trage, und das ist Kickers.
Kickers?
Ich weiß nicht, ob du dich noch an Kickers...
Oh, wir sind scheinbar die gleiche Generation. Natürlich kenne ich Kickers. Ja, ja.
Also Kickers finde ich wunderschön, weil die wurden ja mal sehr treffend bezeichnet als Kinderschuhe für Erwachsene.
Ja, und die waren also die waren auch wirklich stark. Ich weiß gar nicht, was aus der Marke geworden ist. Sind die heute noch präsent?
Gibt es noch. Ja. Ich habe mir tatsächlich vor 2 Jahren noch mal ein paar Kickers gekauft. Mhm. Die stehen jetzt aber mehr zum Anschauen und Bewundern im Regal, als dass ich sie wirklich trage. Und ich fand das damals, also zum einen natürlich war die Frage, wer trägt die, ne? Und wenn so die coolen Mädels in der Klasse die tragen, dann war das natürlich schon mal so ein gewisser Hingucker. Aber die konnte man auch so gut unterscheiden, weil die hatten unten im Absatz, hatten die ja so ein Loch. Und in dem einen Loch war eine rote Farbe und in der anderen eine grüne.
Ja.
Und das konnte man von Anfang an schon so gut differenzieren und daran die Schuhe auch erkennen. Ich glaube, das war schon nicht unwichtig.
Ein distinctive Brand Asset.
Ja, und wenn du über den Schnee gelaufen bist, hast du quasi immer so die Häufchen vom Schnee gesehen, weil da, wo das Loch war, war dann halt der Schnee. Also das war wirklich schon...
Ja, das also ein Loch im Sinne von, das war so ein Kanal, oder? Das war so eine Ausbuchtung, oder?
Ja, genau.
Ne? Das war also kein Loch, also nicht sozusagen unten war es offen, also wie Brückenbogen, ne? So.
Ja, so ein bisschen,
ja,
genau.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, das war toll.
Ah, super. Ja, und wann hast du da gerade erzählt, dass die hast du dir aus Nostalgie scheinbar gekauft? Also
die habe ich mir auf jeden Fall aus Nostalgie gekauft, ja, richtig.
Da siehst du aber, dass Marke auch Nostalgie ein starker psychologischer Treiber ist. Und der, glaube ich, auch in Zeiten, wo die Unsicherheit zunimmt, ist, glaube ich, Nostalgie auch für Marken nicht unwichtig, zu schauen, was für gute Gefühle man bei Menschen, die eine Historie mit der Marke hat, die wieder anzusprechen.
Klar. Ne, und das ist dann natürlich für Leute im bestimmten Alter relevanter vielleicht. Im Marketing guckt man ja gerne immer eher auf die Jüngeren. Das ist nochmal ein Thema für sich, ne? Weil die Kaufkraft ist ja eigentlich eher mit unseren Generationen. Aber dass Marken ganz wichtig von Emotionen angetrieben werden, war ja damals auch schon so. Ich habe die mir ja nicht gekauft, weil die einen roten und grünen Punkt irgendwie im Absatz hatten, sondern das war nur das Erkennungszeichen und die waren halt einfach hip.
Ja,
ne?
Genau. Also man bediente die Bedürfnisse, man wollte dazugehören, ne? Die Peer Group, was tragen die? Und das ist ja gerade in der Zeit, wo man seine eigene Identität ausbildet, der wichtigste Treiber. Erinnerst du dich denn, also dann hast du auch damals schon diese Entscheidung bewusst getroffen. Kannst du dich noch an eine Kaufentscheidung aus der damaligen Zeit erinnerst, wo du sagst, da hast du das erste Mal etwas gekauft, wo du sagst, das war zwar funktional ähnlich wie das, was sonst noch angeboten wurde, aber ich wollte unbedingt das haben.
Also vielleicht eher umgekehrt. Es war natürlich bei Jeans auch extrem wichtig in den bei uns damals in der Schule, welche Marke es war. Ja. Und wir haben noch bei C&A eingekauft. Und das war nicht so cool und insbesondere bei Jeans. Also
Jingler.
Da hab ich's leider
Jingler.
Ja, Jingler, ganz schlimm.
Ganz schlimm. Ja.
Und immerhin habe ich mir dann eine Rifle gekauft. Yeah. Aber bei den Wrangler Levi's bin ich leider nie angekommen. Da hat mein Taschengeld nicht dafür gereicht.
Und die Eltern waren nicht bereit. Ne? Das ist hart. Das ist hart.
Ja.
Das ist super.
Ja.
Und dann hast du Psychologie studiert, ne? Und Wirtschaftspsychologie gab es aber damals noch gar nicht, ne?
Richtig, also ich habe in Mannheim gelebt und bin da dann an die Uni gegangen und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so genau, was ich jetzt wirklich studieren will, weil man Psychologie auch noch nicht wie heute aus der Schule schon so ein bisschen kannte. Mhm. Und ich habe mir dann wirklich diesen dicken orangefarbenen Katalog mit dem ganzen Studienangebot geholt bei der Studienberatung und habe mich mal vorne auf den Rasen gesetzt. Da war damals noch Rasen und kein Parkplatz vorm Schloss wie jetzt und habe mir jetzt einfach alles angeguckt und markiert, was mir gut gefällt. Und dann bin ich relativ schnell bei der Psychologie gelandet und das war halt damals noch ein Diplomstudiengang. Mhm. Aber es gab in Mannheim, ne, seines Zeichens tolle Business School, halt damals schon auch im Hauptstudium die Möglichkeiten, sich auf Markt- und Werbepsychologie oder Arbeits- und Organisationspsychologie zu fokussieren. Und das habe ich dann gemacht. Und so bin ich zu dem gekommen, was heute so eine relativ ja, nicht eigenständige Disziplin ist, aber schon eine Disziplin, die sich eben abgrenzt von anderen Bereichen der Psychologie.
Ja, spannend.
Also da bin ich der Vergabestelle für Studienplätze im Nachhinein sehr dankbar, dass sie mich nach Mannheim geschickt haben. Ich wollte eigentlich in Heidelberg studieren, aber das war für meinen Lebensweg doch wirklich ein guter Zufall sozusagen.
Heute ist, glaube ich, Wirtschaftspsychologie eine der beliebtesten Studienfächer überhaupt und alles ist durchdrungen von der Psychologie. Und du warst dann auch beim Sinus-Institut und warst auch im Ausland tätig und dann bist du aber zurück in die Wissenschaft, also zurück an die Uni. Was hat das motiviert oder warum hat dich das gereizt?
Also erstmal hatte ich ja so einen kleineren Ausflug in die angewandte Praxis nach meinem Studium und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, nee, ich möchte ganz gern noch einen oben draufsetzen und habe promoviert. Und danach war mir aber klar, nee, jetzt nochmal weitere Jahre in der Habilitation stecken und ganz viel forschen und lehren und Gelder eintreiben über Drittmittel. Das möchte ich jetzt mal nicht. Ich möchte Projekte machen, wo man schnell Ergebnisse sieht, die auch andere Menschen betreffen. Ja? Und deswegen bin ich dann eben in die Marktforschung gegangen. Ich habe schon einen Großteil meines Studiums unter anderem mit Tätigkeiten für das Sinus-Institut eben mitfinanziert. Und dann war das relativ naheliegend, dass ich das dann eben auch mache. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Also habe tausende von Gruppendiskussionen hinterm Einwegspiegel oder vorm Einwegspiegel geführt und Interviews gemacht und sehr viel spannende Studien. Auch international, das waren tolle Erfahrungen. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich bin auch so ein Mensch, der gerne dann immer noch mal was Neues lernt oder auch Sachen ändert, auch wenn sie gut funktionieren. Und da habe ich mir überlegt, dass es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, quasi Menschen auszubilden oder Leute, die sich für Marktforschung und Psychologie interessieren, zu trainieren. Ne? Als ich in großen Instituten wie Research International gearbeitet habe, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht. Und das geht nicht, wenn man so ein kleines Institut hat, weil da einfach nicht so viele Juniors sind. Und dementsprechend habe ich gedacht, naja, das Gute an so einer Promotion ist, dass man eben auch Professorin an einer Fachhochschule oder wie man ja heute sagt, University of Applied Science, also angewandte Wissenschaftsuniversitäten gehen kann. Und das habe ich erst so halbe gemacht, mit einem halben Deputat und nebenher noch meine Projekte für Colibri Research und für die Gedankenfabrik. Und dann habe ich aber gemerkt, doch, das ist so der nächste folgerichtige Schritt für mich.
Wie toll, weil wer nichts weiß, muss alles glauben. Und wir brauchen, glaube ich, gerade viel Wissen. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Mark Ritson hat ja mit Ipsos gerade diese Umfrage gemacht unter Marketingverantwortlichen. Und da waren 10 Fragen. Und diese 10 Fragen, die waren wirklich nicht schwer. Also was sind die 4 Ps, war zum Beispiel eine Frage. Ne? Mhm. Und es ist unfassbar, die Fragen, teilweise haben nur 35% der Befragten die Fragen richtig beantwortet.
Ja. Wow. Nee, das wusste ich noch
also
nicht.
Es ist wirklich, das ist und das sind Menschen in Verantwortung, die müssen, und das waren wirklich Marketing Basics und mentale Modelle entscheiden ja darüber auch, wie ich Entscheidungen treffe. Ja. Und wenn ich das falsche mentale Modell im Kopf habe und noch nicht mal die Grundprinzipien, also von daher toll, dass du das machst. Und lass uns da nochmal ein bisschen tiefer bohren. Warum würdest du sagen, dass Markenverantwortliche besonders eigentlich Wirtschaftspsychologie Wissen brauchen? Was ist da deine Haltung? Sozusagen, ich bin jetzt Verantwortlicher in einem Unternehmen, wir treffen uns im Aufzug und du hast halt 120 Sekunden Zeit, mir zu sagen, warum ich eigentlich meine ganzen Manager jetzt mal im Marketing von Wirtschaftspsychologen ausbilden lassen sollte.
Naja, Marken sind ja nach der klassischen Definition von Esch Vorstellungsbilder in den Köpfen der Verbraucher und Verbraucherinnen mit dem Ziel, sich im Wettbewerb zu differenzieren. Und da ist die Psychologie natürlich die Wissenschaft, die zum einen Einblicke in die gedanklichen Prozesse von Menschen und auch in ihre Bedürfnisstrukturen gibt. Wir decken also beides ab, ne? Kognition und Emotion.
Okay, das war ein sehr klarer Pitch. Super. Was ist denn aus deiner Erfahrung so der größte blinde Fleck, was du so erlebst im Gespräch mit Markenmanagern oder auch Marketingverantwortlichen? Also wo, wenn du das nur diesen einen blinde Fleck auf einen Schlag ausmerzen könntest, was wäre das? Wo erlebst du am häufigsten?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Also bei so Marketingbegriffen weniger, vor allen Dingen bei großen Unternehmen, die ja auch ihre eigenen Markenführungsmodelle haben, aber bei so psychologischen wirklich so Grundannahmen. Also, oder ja, also oft denken Menschen, die nicht Psychologie studiert haben, dass wir Menschen so ganz rational und vernünftig und sachlich und nach Kosten-Nutzen-Abwägung denken. Und das tun wir ja in den seltensten Fällen. Und ich glaube, das ist häufig was entweder vergessen wird oder was es dann halt auch sehr schnell komplex macht. Ne? Also weil die Antwort in der Psychologie ist ja häufig, kommt drauf an, wenn man fragt, ist es denn so oder so? Mhm. Und dann wird es halt komplex, ne? Weil dann gibt es halt noch 5 andere Einflussfaktoren und auch noch Situation und Persönlichkeitsmerkmale und das erschlägt vielleicht manche. Mhm. Aber die Vorstellung, dass man Menschen etwas sagt, ein Argument und deswegen machen es dann alle, das finde ich.
Also der Homo economicus, den erlebst du noch öfter in den Köpfen.
Ja.
Ja, der rational abwägende Mensch. Das ist, ja. Ja, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen so, auch wie viel Wunschdenken hinter viel Marketing steckt. Und da kommen wir vielleicht zu unserem Kernthema, nämlich Nachhaltigkeit. Also es gab ja wirklich eine große Welle auch von Purpose als den großen Treiber von Markenkraft, auch so mit vermischten Bereichen mit Simon Sinek, wo es dann um das große Warum geht, warum Menschen sich überhaupt bewegen. Und Teil davon war halt eben ganz stark das Thema Nachhaltigkeit. Und du stellst ja mit Colibri Research auf deiner Website sogar diese ganz konkrete Frage, wie kann Green Marketing in dem Fall, also ein Aspekt von Nachhaltigkeit, das wir vielleicht dann auch nochmal kurz auseinanderpflücken, was Nachhaltigkeit eigentlich ist, wie bist du denn, meine Frage geht aber eher noch in deine persönliche Richtung, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also warum, was hat dich an Nachhaltigkeit so sehr fasziniert und im Green Marketing?
Also zweierlei. Ich hab einerseits schon wirklich sehr früh bin ich auf das Thema gestoßen. Da war ich sogar noch Schülerin, also noch vor dem Studium. Und da haben wir damals im Religionsunterricht uns beschäftigt mit den 10 Geboten, die wir umformuliert haben für 10 Gebote, die eben ein langfristiges, gutes Leben auf unserem Planeten ermöglichen. Und das war damals halt wahrscheinlich dann noch so, ne, so die Öko-Richtung. Und dann kamen ja auch die ersten Bioläden auf und dann wurde so mit Jutesäcken rumgelaufen. Das war ja vielleicht so ein bisschen so ein Extrem. Und das war als Thema wirklich schon präsent. Das finde ich immer auch interessant, wenn Studierende heute so in ihrer Wahrnehmung den Eindruck haben, mit Fridays for Future wurde das Thema erst auf die Agenda gesetzt. Sage ich, nee, das war vor 50 Jahren auch schon da. Ne? Ist vielleicht dann ein bisschen frustrierend, aber ist so. Ne? Und es geht halt einfach nicht weg. Und dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen mitverfolge, welche Fragen dringlich sind im Marketing, welche Entwicklungen es gibt, wollte ich halt mir auch ein Herzensthema raussuchen, was wirklich so meinen Werten entspricht. Und ich finde, im Marketing hat man sehr viele Möglichkeiten, Sachen eben doch auch mitzugestalten. Und da finde ich es doch sehr sinnvoll, im Rahmen seiner Möglichkeiten, es ist natürlich je nachdem, für welche Marke und Unternehmen man arbeitet, mal mehr oder mal weniger, doch diese Ziele mit zu unterstützen, die uns alle betreffen.
Ja.
Auch wenn wir es vielleicht nicht jeden Tag so auf dem Schirm haben, aber es sind Themen, die unser Leben und das Leben von unseren Kindern und Kindeskindern wirklich maßgeblich prägt. Und vielleicht ist es auch wirklich so ein bisschen so eine Lebensentwicklungsgeschichte. Es gibt ja auch entwicklungspsychologische Ansätze, die eben sagen, wenn man so seinen Lebensweg erreicht hat, wenn man in seiner Karriere wichtige Ziele realisiert hat, dann möchte man was selber auch weitergeben. Ne? Und ich bin ja jetzt auch in der Lehre an der Hochschule und was ich da weitergeben möchte, ist halt das, dass man mit dem Marketing nicht nur einfach Sachen verkaufen kann, ja, ob die Leute es wollen oder nicht, so Vorstellungen herrschen ja auch manchmal noch bei Erstsemestern vielleicht, ne, Manipulation, sondern dass man es eben auch sinnvoll oder ja, für erstrebenswerte Dinge einsetzen kann auf eine kreative Weise. Und ich finde das sehr schön, dieses Bild, dass man die Erfahrung, die man gemacht hat, da wirklich für was einsetzen kann, ja, was irgendwie noch höhere Werte sozusagen, ja, ja, dann eben auch mit unterstützen.
Also für dich war es die nächste Stufe von Maslow'scher, der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Richtig. Und hast gesagt, je, da pocht mein Herz für. Dann,
schön gesagt.
Genau, dann lass uns.
Möchte mich transzendent machen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns doch nochmal jetzt in den Lehrmodus übergehen. Wir sind ja hier ein Bildungspodcast. Und deshalb pflücken wir als erstmal den Begriff auseinander. Nachhaltigkeit. Frau Professor Rademacher, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit?
Also Nachhaltigkeit ganz grundsätzlich ist aus der Vorstellung geboren, dass man selber sein Leben so leben möchte, dass die Menschen, die nach einem kommen, vergleichbar gute Bedingungen haben. Ne? Also das kommt ja aus dem Brundtland-Bericht, eine der ersten Definitionen, auf den sich viele Leute berufen.
Dieser Bericht, ganz kurz, wie heißt der? Der heißt?
Brundtland-Bericht,
okay.
Ja, Brundtland war, glaube ich, die Leiterin der Kommission, die das damals gemacht hat. Und
wann gab es diesen Bericht? Weil der Begriff sagt mir, ich hatte immer gedacht, das kommt aus der Forstwirtschaft. War das nicht auch mit der Forstwirtschaft verbunden?
Ja, das war noch viel früher. Das war Carlo von Carlowitz. Genau. Ne? Das wollte ich jetzt, also diesen geschichtlichen Rückblick ganz so weit aufreißen.
Ja, und dieser Brundtland-Report, der
Brundtland-Bericht, genau, ja. So ganz genau, ich glaube so 70er, 80er Jahre. Okay. Mhm. Ja, liege ich jetzt hoffentlich nicht falsch.
Weiß Gott, das war so Club of Rome, diese Zeit, ja genau. Also Club of Rome, diese Zeit, da kam
ganz
da
genau,
kam
also war auf, nach dem Club of Rome, das war ja wirklich so wissenschaftsgetrieben und dann kam so eine politische Dynamik rein und das war schon ein politischer Ausschuss, der sich damit befasst hat, wie das Leben weitergehen soll. Und da war diese Definition und die finde ich schon sehr psychologisch, weil sie was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ne? Also so wie ich leben kann, weil ich einfach das Glück hatte, zu einem bestimmten Jahr in einem bestimmten Land geboren worden zu sein, soll das allen Menschen eigentlich auch möglich sein. Und ein Zukunftsgedanke, also auch Generationengerechtigkeit spielt damit rein, dass man eben, damit hat es natürlich auch eine ethische Qualität, ne, dass man eben auch an die Generation nach uns denkt. Und das Ganze, was ich auch sehr hilfreich finde, ist nochmal zu unterteilen, dass es eben nicht nur Klima ist. Ne? Viele denken immer Klima.
Oder Ökologie,
Klima,
dass Umwelt, es nicht nur Ökologie Büro. Ist, ne? Sondern
genau,
andere Aspekte.
Ja, und das kann ich auch im Marketing verstehen, dass man jetzt nicht bei allem so den Bogen immer zu Natur und Umwelt nur schlagen möchte, aber es gehört ja auch eine ökonomische Nachhaltigkeit dahinter. Mhm. Also so ein grundsätzlich anderes Verständnis des Wirtschaftens und natürlich damit auch mit Marketing. Und eine soziale Komponente. Ne? Das vergessen auch recht viele. Also sowas wie Geschlechtergerechtigkeit oder überhaupt weniger Ungerechtigkeiten zwischen Menschen, die ein hohes und ein niedriges Einkommen haben, innerhalb eines Landes, aber eben auch auf dem Planeten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Das Frieden, ja, was uns, glaube ich, wir hatten jetzt gerade die Ostermärsche, was uns doch auch sehr stark beschäftigt, ist ein zentrales Ziel auch von Nachhaltigkeit.
Es ist verrückt, dass das so für unsere Generation ist es, glaube ich, verrückt, dass das jetzt wieder so akut wird. Also ich fahre bald mit meinem Bruder mal ein paar Tage nach Verdun, um mir das nochmal anzuschauen. Einfach nur, um das nochmal physisch zu erleben, was das eigentlich bedeutet. Landkrieg in Europa. Ja, das können sich viele gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist der Richtung, wo wir jetzt nicht gehen. Aber das, also wir halten nochmal fest, also Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen, also soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit. Und jetzt mal kritisch gefragt. Es war ja auch lange richtig en vogue, nachhaltig zu sein und green. Und ne, und jetzt rudert Unilever zum Beispiel, die haben gesagt, alle unsere Marken müssen einen Purpose haben und das, ne, und jetzt rudern sie irgendwie alle wieder zurück. Was hat aus deiner Sicht dazu geführt, dass diese Markendiskussion jetzt so an Momentum verloren hat? Und noch einen Gedanken, bevor wir die Frage.
Ja.
Und zwar, was du gerade beschrieben hast, eigentlich an das, was wir hier gerade besprechen. Auch Marke ist eigentlich nach dieser Definition nachhaltig, weil Marke auf langfristige Wirkung aus ist. Das heißt nicht die kurzfristige Optimierung von Gewinnen, sondern den Wert, also erst Wert herstellen für die Menschen, damit sie in Zukunft Vertrauen zu uns haben. Also die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens als Prozess ist ja auch ein nachhaltiger Prozess. Das nur so kurz als Gedanke.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil nachhaltig im Umgangssprachlichen häufig mit langanhaltend gleichgesetzt wird. Es meint ja schon ein bisschen mehr. Mhm. Aber so wie du sagst, für Marke als Vehikel, um eben nicht nur kurzfristig jetzt schnell einen Impuls oder ein Bedürfnis zu befriedigen, was das Produkt macht, sondern darüber hinaus mit bestimmten Werten, ja, Nutzen, Versprechen ist ja auch ein Wert. Glaubwürdigkeit ist ganz wichtig. So kann man das schon fassen, dass die Marke an sich schon eigentlich ein nachhaltiges Konstrukt ist.
Und was auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit erzeugt, weil Marke am Ende ist der Erhalt oder die Erzeugung von Preis und Kaufbereitschaft in der Zukunft. So, und damit können wir Arbeitsplätze sichern. Das heißt, Marken sind auch Schutzwelle gegen schwierige ökonomische Situationen. Ja. Ne? Weil sonst werden schnell Arbeitsplätze abgebaut in Unternehmen, die sich gegen zum Beispiel jetzt auch schwierige wirtschaftliche Verhältnisse oder Plattformökonomien und so nicht durchsetzen können. Und Marken bestehen danach, also nachweislich besser. Das heißt, insofern ist Markenarbeit auch eine Form von zumindest auf der ökonomischen Ebene von Nachhaltigkeit.
Ja. Ja.
Genau, dann zurück zu meiner Frage. Was ist aus deiner Sicht, warum hat das so an Momentum verloren?
Ja, es ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, da tragen mehrere Sachen dazu bei. Und wenn du schon Purpose ansprichst, ist ja nochmal was, was noch weniger greifbar war. Ne? Wenn ich jetzt schon sage, soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit, da gibt es ja auch ganz harte Key-Performance-Indikatoren wie den ökologischen Fußabdruck oder so. Das kann man messbar machen. Und ich finde, bei Purpose wurde es noch so ein bisschen transzendenter. Also eher die Absicht, dass man mit allem, was man als Unternehmen und Marke macht, irgendwie eine Form von Sinn schaffen sollte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in so ein Weltverbesserungs-Wischi-Waschi abgerutscht, weil es einfach so eine Mode war und man gemerkt hat, wenn ich das irgendwie auf meine Unternehmensseite als Werte schreibe, dann wirklich hip und cool und dann wollen Leute bei mir arbeiten oder dann kriege ich auch vielleicht Investorengelder, so ein bisschen wie es jetzt mit KI ist. Ja, überall, wo man KI draufschreibt, kriegt man dann auf einmal Aufmerksamkeit und Fördergelder so ungefähr. Also es war auch ein Hype. Ja. Nachhaltigkeit würde ich weniger als Hype sehen, weil wie gesagt, Club of Rome, vor 50 Jahren ging es schon los. Es hält sich einfach das Thema. Und da glaube ich, dass wirklich zum einen Greenwashing sehr viel Glaubwürdigkeit zerstört hat, sodass von Konsumentenseite her viele das hinterfragen und weil es halt dann Negativbeispiele gibt, das so komplett vom Tisch wischen. Ja, also sagen, da weiß ich ja gar nicht, ob das alles stimmt, dann lasse ich es lieber gleich, weil es halt auch oft mit einem höheren Preis einhergeht. Und dann glaube ich, dass es auch so ein Übermaß an Nachhaltigkeitsbotschaften gewesen ist, die die Leute einfach ein bisschen zermürbt haben. Und wir sind ja auch in Zeiten, die auch ansonsten, ne, man spricht ja von Stapelkrisen und eine Krise jagt die nächste, eigentlich seit Corona. Da ist, glaube ich, auch so die Krisentoleranz von Menschen etwas aufgebraucht und vielleicht sind sie dadurch einfach so ein bisschen erschöpft in ihrer Betroffenheit davon oder in ihrem Commitment, was beizutragen. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen für eine gesellschaftliche Überforderung.
Das finde ich einen sehr guten Punkt, den du da gerade machst. Und das erinnert mich an ein Buch von Richard David Precht, der hat ein Buch geschrieben über seine Kindheit in Solingen. Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Und der erzählt da drin, dass man kein Abendessen in der Familie hinter sich bringen konnte, weil der Vater war also überzeugter Kommunist. Und es gab, man konnte nichts essen, ohne dass eine global politische kritische Diskussion, zum Beispiel über eine Orange, über United Fruit und die Ausbeutung von United Fruit der dritten Welt und so weiter. Das war so, jede Nahrungsaufnahme war mit Schuldbewusstsein verbunden. Und das, was du gerade beschrieben hast.
Deswegen ist er heute noch so schlank.
Ja, genau. Das schöpft, ja, genau, könnte sein. Aber auf jeden Fall, was du gerade beschreibst, ist so kollektiv, dass man sich sozusagen bei jeder Wahl des Joghurts, bei jedem Fruchteinkauf, Gemüseeinkauf, sich sofort wieder schlecht fühlen muss. Das ist natürlich etwas, was man langfristig nicht durchhält.
Nee, genau. Und dann kommt noch hinzu, dass ja Selbstwirksamkeit ein ganz wichtiges Thema ist. Also das ist ja ein psychologisches Konzept, was einfach sagt, auch als Persönlichkeitsmerkmal verstanden, wenn ich eine hohe Selbstwirksamkeit habe, habe ich die Erfahrung gemacht. Also es ist ein Lernprozess, dass wenn ich was anders mache, ein anderes Ergebnis rauskommt. Und wenn ich sehr häufig die Erfahrung mache, egal was ich tue, es passiert immer entweder was Schlechtes oder es passiert gar nichts, dann habe ich eine niedrige Selbstwirksamkeit. Das ist weder für die psychische Gesundheit hilfreich, noch für Konsumentscheidungen, die dann meinem Wertesystem entsprechen. Mhm. Ja? Also da muss ja eine gewisse Kontingenz sein. Und wenn dann halt Greenwashing sehr häufig auftritt und man merkt, ich mache mir schon Mühe, ich lese Sachen, ich gebe mir Geld aus, ich kaufe nicht einfach nur
und dann hört man
den
nächsten Skandal wieder, dann fühlt man sich da nochmal doppelt
betuckt.
Ja. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mir schon Mühe gegeben und jetzt sehe ich, dass diese Mühe auch noch umsonst war.
Bei denen auch noch.
Also auch noch. Genau. Ja. Wobei man, was ja auch eine Sichtweise sein kann, also zum Beispiel, ich hatte auch den Georg Schweißfurt hier im Podcast, der ja der Gründer von Basic ist, einer der ersten Bio-Supermarktketten. Und er hat also praktisch das Thema Bio sexy gemacht im Sinne von, es war eben nicht nur die selbstgestrickte Mütze und die schrumpelige Möhre, sondern Bio ist Genuss und damit war er sehr erfolgreich. Ja. Ist dann aber unter Druck gekommen, weil natürlich alle Supermärkte anfingen, riesen Bio-Sortimente einzulisten, was ja eigentlich ein Erfolg ist. Das ist ja ein großer Erfolg, dass das Bio mittlerweile in jedem Supermarkt einen ganz festen Platz hat, in großem Umfang. Und es ist ja nicht alles Greenwashing. Ne? Also da sind ja auch viele, viele seriöse Labels dabei. Nur diese Verwirrung der Labels. Und da gibt es ja ein neues Gesetz dann auch gegen. Das finde ich auch gut, ne? dass das auch auf europäischer Ebene ja auch angegangen wird. Mhm. Ja, so, also genau, also das erklärt das, dass es ein bisschen, dass es abschwächt, aber nicht weg ist in dem Sinne. Und du arbeitest da mit einem Modell, was ich in der Anmoderation so ein bisschen schon habe anklingen lassen, dass du sagst, es gibt so drei Gruppen eigentlich, wenn es um das Thema Erfolg oder wirtschaftliches Potenzial von Nachhaltigkeit. Also wenn ich meine Marke auflade mit Nachhaltigkeitsversprechen, wen spreche ich denn da eigentlich an? Wen kann ich erreichen? Wen könnte ich erreichen? Und was sind die Fallstricke dabei?
Ja, also es ist jetzt nicht ein Modell, was ich mit Colibri Research entwickelt habe, aber es gibt mehrere Studien, die darauf hinweisen, unter anderem eben auch das Buch Das 60% Potenzial, ne, geschrieben von der Johanna Gollenhofer und dem Jan Pechmann, die, wenn man es jetzt mal so Mainstream-mäßig für die gesamte Population in Deutschland, für alle Konsumentinnen und Konsumenten nimmt, da haben die halt gesagt, ne, es gibt so ein ungeschöpftes Potenzial von 60%. Das sind Menschen, die Nachhaltigkeit oder vielleicht auch einzelnen Aspekten gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Aber das sind jetzt nicht so die Überzeugungstäter und Überzeugungstäterinnen, die wirklich dann nur im Bioladen einkaufen und immer ganz konsequent sind. Na, die schätzen das so mit 20% ein und 20% auch von der Bevölkerung, die eigentlich nicht erreichbar sind für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. Aber 60% ist ja ganz schön viel.
Das ist der Mittelbau und dann gibt es die Hardcore ganz oben, die also wirklich, wirklich bewusst Konsumentscheidungen permanent nach diesen Kriterien fällen. Dann ist das ja gar nicht schlecht. 80% des Marktes. Ne? Und da gibt es ja so einen Begriff von Soft Sustainability. Ne? Was ist das? Also wie würdest du das fassen? Und welche Marken machen das eigentlich gut? So, also nicht aggressiv, ich habe das so interpretiert, nicht so aggressiv, so in your face, ich bin die Weltverbesserungsmarke und deshalb kaufst du mich jetzt aus Sustainability-Gründen, sondern eher so eingebaut.
Ja, also so eingebaut, was ich immer ganz schön finde, um jetzt nochmal so aufs Marketing vielleicht auch zurückzukommen, ist, wenn wirklich einem das so als Benefit und auch als Differenzierungsmerkmal nicht so in the face ist. Also Patagonia ist immer so eine klassische Marke, wo man dann sagt, ja, die sind da ganz konsequent und durch und Vorreiter und Innovatoren. Die trifft es dann natürlich umso härter, wenn dann irgendwas nicht stimmt. Und dann gibt's Marken, die das Ganze eben machen, aber so eher, ich würde es mal sagen, als sekundären Benefit. Also die jetzt nicht sagen, wir wollen die Welt retten und deswegen haben wir eine kleine Textilkooperative in Südamerika und daraus machen wir dann irgendwelche Kleidung, ja, sondern schon in den Vordergrund stellen. Wir wollen schöne, attraktive Kleidung machen oder vielleicht sogar nicht nur Kleidung, sondern Mode, ja. Und gleichzeitig ist die noch nachhaltig und fair gehandelt und die Jeans ohne Chemikalien, wenig gefärbt und andere Sachen. Mhm. Ne? Und so eine Marke, die ich da ganz gut finde, ist Kuschel. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, aber das sind so, ich lerne sie gerne kennen und meine Hörer auch. Kuschel. Kuschel ist auf jeden Fall also, schon mal ein kuscheliger Name.
Ist ein kuscheliger Name. Dass die machen Handtücher vor allen Dingen. Handtücher, Waschlappen, Bademäntel. Und ich habe die mal kennengelernt in einem Hotel, als ich auf Forschungsreise sozusagen war. Und ich habe auch erstmal gemerkt, Mensch, das ist ja ein tolles Handtuch. Ne? Also fühlt sich gut an, ist so richtig fest, aber trotzdem flauschig. Mhm. Und dann habe ich mal aufs Etikett geguckt und habe ich gesehen, Kuschel, kannte ich auch gar nicht. Und da steht Cozy by Nature. Und das finde ich so ein schönes Bild, weil die sind weich. Man kann die Qualität erfühlen. Man hat direkt was, wenn man sich damit abtrocknet, dass man sich so auch wohlfühlt in seiner Haut. Und das Ganze passiert, weil es eben mit natürlichen Materialien auch gemacht wird.
Das ist ein schönes Beispiel. Das heißt, erst den Kern, die Kernmotivator der Kategorie, um es mal so zu nennen, oder des Bedürfnisses, eben Weichheit, Saugkraft, was ja auch immer schön ist an Hotelhandtüchern, die sind auch immer so saugstark. Das ja, ist toll. Toll, ne? Meistens auch, was ich immer so in Erinnerung hatte, dass es auch eine besondere Baumwolle ist. Eine ägyptische Baumwolle, keine Ahnung genau. Und das ist natürlich, und wenn man dann noch obendrauf bekommt und das Ganze wird noch nachhaltig hergestellt, dann ist es sozusagen so ein differenzierender, was du gerade gesagt hast, dieser differenzierende Faktor, der dann den Ausschlag geben kann, entweder ein Preispremium zu erzielen oder auch grundsätzlich einfach eine Präferenz zu erzielen, ne? Dass man aus dem Grund dann das Produkt geht.
Und die sagen nicht cozy plus nature, also wir sind ganz weich und wir haben dann noch so 10% Biobaumwolle beigemischt, ja. Ne? Das ist dann so ein bisschen eher schlechtes Gewissen, ne? Kann man irgendwie sagen. Sondern die sagen ja cozy by nature. Also wie du sagst, ne, die haben teilweise, arbeiten die mit, glaube ich, Buchenholzfasern. Mhm. Also statt Baumwolle, weil Baumwolle ja auch sehr viel Wasser verbraucht in der Produktion und dann halt auch mit Biobaumwolle. Die haben eine Initiative für Kreislaufwirtschaft. Also man kann seine alten Handtücher dahin schicken und bekommt dann bei der nächsten Bestellung das anteilig vergütet. Und aus denen machen sie halt wieder also auch recycelte Materialien, mit denen dann wieder Waschlappen gemacht werden. Also das stimmt viel. Und das habe ich aber erst erfahren im Nachhinein. Mhm. Und das finde ich ganz charmant. Mhm. Und ich glaube, damit kann man diese 60% auch eher erreichen, dass man einen spürbaren, erlebbaren Benefit, der für die Produktkategorie wichtig ist, bedient. Und da besser ist, weil man mit nachhaltigen Materialien auf eine andere Art und Weise produziert oder eben eine bessere Qualität auch liefern kann, weil man eben auch nachhaltigere Produktionsprozesse realisiert.
Ein Beispiel, was ja auch immer genannt wird neben Patagonia, ist dann in diesem Bereich Tony Chocolonely. Wie blickst du auf diese Marke?
Ja, ich glaube nicht ganz unkritisch. Die sind relativ schnell auch recht bekannt geworden. Ich glaube, die haben auch wirklich so Kategorieregeln durchbrochen, weil sie eben wieder so ein bisschen Spaß in die Schokoladenwelt gebracht haben und insbesondere auch Spaß und Genuss in die Nachhaltigkeitswelt. Ne? Mhm. Und trotzdem, ja, glaube ich, dass man da auch noch in einigen Punkten bei ihnen so ein bisschen was optimieren könnte.
Ja, aber der Grundgedanke war ja so gegen das Böse in der Schokoladenindustrie, ne? Gegen Kinderarbeit. Und da haben sie ja sogar ein Logo, was ja immer diese Ketten, die sich zerbrechen, die zerbrochen werden auf dem Cover, haben aber sonst ganz viele Kategoriecodes verändert. Also haben sozusagen so super bunt, was ja gar nicht mit Nachhaltigkeit zu tun ist. Hast du dazu auch mal geforscht, welche Codes für nachhaltige Produkte wann funktionieren und wann sie nicht funktionieren?
Nee, ich selber nicht, aber ich interessiere mich auch sehr für sogenannte semiotische Analysen. Ja, da verlassen wir so das Terrain der Psychologie und gehen in die Semiotik rein. Das ist ja mehr eine philosophische, also nicht empirisch arbeitende Wissenschaft, in dem Sinne, dass man jetzt keine Interviews mit Konsumentinnen und Konsumenten macht, sondern selber mit seinem semiotischen Handwerkszeug und Theorien sie einfach kurz analysiert.
Kurz definier kurz für die Hörer Semiotik.
Das ist die Wissenschaft der Zeichen. Also ich würde zum Beispiel bei dir hinten jetzt, da hängt jetzt so ein schönes, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Titelbild von der Brand 1.
Meine Steuererklärung, meinst du? Dieses graue Papier mit, also solange du die Zahlen nicht vorliest, ist es okay. Nee, was siehst du da?
Das Titelbild der Brand 1.
Ja, ja, ja.
Und da wären zum Beispiel die Farbcodes, gelb und schwarz, schon mal ganz stark auch verbunden mit einem Smiley.
Hm. Ja.
Also allein diese Farbkombination und dann ist da so ein Smiley drauf, der aber so ein bisschen anders aussieht und das würde ich dann auch...
Der zerfließt so, also für die Hörer und darunter ist, wieso, Fragezeichen, mir geht's doch gut und mir geht's gut und da geht's um psychische Gesundheit und dieser Smiley ist noch als Smiley erkennbar, aber der sieht so ein bisschen creepy aus, ne?
Ja, genau.
Ja, okay, ja.
So ein bisschen Joker-mäßig,
ja, genau.
Ne? Und da kann man eben sich das Zeichen angucken und wenn man weiß, wie so ein Smiley und sonst aussieht und nur dann versteht man die Bedeutung von psychischen Belastungen und psychischen Problemen und dass der Smiley vielleicht äußerlich noch smilet, aber innerlich eben schon so in sich zerfließt. Mhm. Und solche Deutungen basierend auf dem Wissen über Zeichen und Kultur um einen herum, das ist die Semiotik. Mhm. Und die ist im Marketing inzwischen auch angekommen, in Frankreich und in England wesentlich stärker als in Deutschland. Aber es gibt wirklich auch Leute, die eigenständige Studien dazu machen, insbesondere wenn es eben um Verpackungsdesign oder auch um Werbung und Kommunikation geht. Und da kann man dann schon auch so einiges rauslesen. Und da hat Tony Ciccoloni, da waren wir ja gerade wirklich viele Codes durchbrochen. Und das ist natürlich fürs Marketing und eine Marke immer eine Chance, auch nicht nur zu reagieren, sondern wirklich auch zu agieren und bestimmte Werte auch ganz indirekt in den Vordergrund zu bringen. Und das ist natürlich schon so eine positive Leistung dadurch auch. Ne?
Absolut, weil diese Distinctiveness an sich ein Wert ist. Weil wir denken ja immer, wir haben so ein stabiles Persönlichkeitsbild. In Wirklichkeit beobachten wir uns ja selber auch permanent. Und wenn irgendwas unsere Aufmerksamkeit zieht, dann suchen wir danach eine Erklärung, warum unsere Aufmerksamkeit gezogen wurde. Und dann generieren wir Gründe, warum das denn so sein muss. Dann muss das auch besser sein. Da gibt es ja auch interessante Studien zu Blicksarkaden, dass durch Zufall erzeugte Häufung von Fixationspunkten auf einem Gesicht oder auf einem Produkt später zu einer ganz starken Präferenzverschiebung führt. Ne? Also dann am Schluss wirklich eine halbe Sekunde längere Betrachtung die Kaufwahrscheinlichkeit um 100% steigert. Vorausgesetzt, es gibt keine große Markenpräferenz und vor allen Dingen die Leute am besten unter Druck entscheiden, was ja der Normalfall ist, wenn man keine Zeit hat. Also so wo man diese intuitiven Prozesse, man denkt so, oh, da habe ich länger hingeschaut, oh, das muss ja auch besser sein. Ja, okay, dann nehme ich das jetzt mit. Ja,
und man merkt gar nicht, dass man länger hingeschaut hat und findet es trotzdem einfach besser. Ne? Das ist psychologisch natürlich nochmal interessanter, finde ich.
Das stimmt, das stimmt. Aber dann ist ja eigentlich so, wie wir es gerade, ist ja Markenbildung an sich auch, es ist ja eine, Domitzlaff hat ja schon gesagt, alles ordnet die Gestalt. Und die Gestalt hat ja auch viel mit Zeichen, die ich erkenne. Also Figur und Grund und was ich am Schluss an Zeichen wahrnehme, die dann zu einer Bedeutungszuschreibung führen. Und das ist ja am Schluss Marke auch.
Ja. Genau. Was ich spannend finde an der Semiotik, ist, dass die eben beobachtet, wie Sachen sich eben auch verändern. Ne? Die Psychologie hat ja sehr häufig so allgemeingültige Gesetze, ne? Was du genannt hast, mehr Exposure-Effekt. Allein wenn ich häufiger einem Reiz ausgesetzt bin, außer wenn er negativ ist, finde ich das automatisch sympathischer. Das merke ich noch nicht mal. Ja? Aber einfach häufiger gesehen schon, sieht irgendwie nett aus. Und allgemeingültige Gesetze kommen halt da an ihre Grenzen, wo wir Veränderungen unterschätzen. Und Zeichen, gerade auch durch die Werbung, ja, verändern sich sehr stark. Und Werbung kann ja auch neue Codes mit ins Spiel bringen, die dann wiederum auf unsere Kultur sich auch auswirken. Und diesen ganzen Veränderungen, das noch in so einen kulturellen, sozialen Kontext reingesetzt, zu analysieren, finde ich, setzt eben noch einen oben drauf. Und das ist wirklich dann eine sehr, sehr spannende Angelegenheit.
Was ja, wenn ich so gerade unser Gespräch zurückverfolge mit Patagonia, wenn man sich mal das Patagonia-Logo anguckt, dann ist ja die Semiotik der Farben und der Formen eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Das ist relativ poppig, ne? Auch von den Farben.
Das waren die 70er. Der
70er Jahre, genau. Ja, genau. So, aber jetzt durch die, ne, also durch die Statistik der Umwelt, alles, was wir gelernt haben in dieser Marke, hat es jetzt einen sozialen Wert bekommen, dass es tatsächlich Nachhaltigkeit symbolisiert. Und da sieht man, dass man auch nicht pauschal sagen kann, das eine ist sozusagen als Code nachhaltig und das andere nicht nachhaltig. Ja. Und wenn man zu sehr den Archetypen der Nachhaltigkeit folgt, dann verliert man diese Distinctiveness, worüber wir gerade sprechen, die ja ein großer Wert für Marken ist. Das heißt, wir nehmen aus der Folge, korrigier oder ergänz schon mal eine Sache mit. Nur weil ich Nachhaltigkeit nutze als Marke, heißt es nicht, dass ich die archetypischen Nachhaltigkeitscodes verwenden muss.
Unbedingt. Ne? Also es gibt in der Semiotik auch die Unterscheidung von Codes, die sich gerade entwickeln, Codes, die so gerade vom Horizont verschwinden und Codes, die so ein bisschen quasi Avantgarde sind, die Nase vorne haben. Ne? Vielleicht wird man sonst Early Adopter auch irgendwie sagen dazu. Mhm. Und wenn man einmal als Marke sowas geschaffen hat, das dann auf Ewigkeiten unverändert beizubehalten, dann rutscht man auch automatisch durch die Weiterentwicklung so ein bisschen ins Abseits hinein. Also auch da muss man natürlich auch Marketing betreiben. Also alleine nachhaltig zu sein reicht nicht aus. Man muss es auch in einer angemessenen Art und Weise kommunizieren. Ne? Und um nochmal zum Schokoladenbeispiel zu gucken, dann auch die Kategorie sich angucken. Und da gibt es schon sehr gute semiotische Analysen. Das hat ein niederländischer Kollege, der Rob Trent, der sich auch auf angewandte Semiotik spezialisiert hat, gerade für Schokolade, ich glaube, das hat er auch auf LinkedIn eine Zeit lang immer gepostet, mal gemacht, um dann eben zu sehen, wer bricht die Codes der Schokokategorie auf eine gute Art und Weise und wer eben eher nicht und wer bricht auch die Codes von Nachhaltigkeit auf eine gute Art und Weise und wer schafft es, beides ganz gut und kreativ zusammenzubringen. Und da waren die schon relativ weit vorne, weil sie eben einerseits sich zum Beispiel gegen Kinderarbeit und Sklaverei stark machen, aber andererseits mit sehr fröhlichen, bunten Villa-Kunterbunt-Designs auftreten.
Sie haben ja in allen, also sowohl in der Größe der Packungen, als auch in der Farbe der Packungen, als auch in der Unterteilung der Stücke, die ja alle unregelmäßig sind. Und was viele Leute vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass das eigentlich symbolisiert die ungleiche Verteilung der Wertschöpfung in der Schokoladenwirtschaft. Aber trotzdem nehmen es alle als distinkt wahr. Also wenn man so eine Verpackung, wenn man so eine Schokolade rausholt und die ist so ungleich in Dreiecken, Rhomben, Vierecken, Quadraten genau unterteilt, dann aktiviert das sozusagen den mentalen Code. Tony Schokolonli.
Bisschen schwierig zu essen, muss ich sagen.
Ja, teilweise schon, teilweise sehr groß.
Ja.
Aber sehr lecker und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Ohne lecker zu sein, schafft es auch die nachhaltigste Schokolade nicht. Aber dann lass uns nochmal auf so eine Ebene kommen, wo wir haben also identifiziert, die 60% sind total empfänglich dafür. Aber nicht so in your face, hier, ich bin nachhaltig, deshalb kauf mich sozusagen. Also wir zwingen die Leute moralisch dazu, mich zu kaufen, weil wir besser sind. Was ist denn so die größte Falle für Marken, die diese 60% ansprechen wollen? Was beobachtest du da, wie man es nicht machen sollte? Und dann natürlich umgekehrt, wie sollte man es machen?
Ja, ich meine, wie man es nicht machen sollte, ist Greenwashing. Also einfach alles, was noch nicht verboten ist. Ne, du hast es ja schon angesprochen, da gibt es jetzt auch Regulation. Die finde ich eben auch wichtig, ne, dass man jetzt nicht nur den Konsumenten und Konsumentinnen alle Entscheidungen überlässt, sondern eben auch gewisse Regulationsmechanismen auf gesellschaftlicher Ebene durchsetzt. Aber also wie man es nicht machen soll, ist halt, ne, oder Farben, einfach ein grünes Logo, ein grünes Blättchen, ein selbst kreiertes Siegel machen, natürlich alles, was nicht rechtlich geschützt ist und versuchen, die positiven Seiten hervorzuheben. Oder was man auch nicht machen sollte, ist Benefits kreieren, die aber nicht so eine richtige Relevanz haben. Also wenn du auf dem Mineralwasser vegan draufschreibst, weil keine tierischen...
Ja, gutes Beispiel. Nee, super, weiter. Das sind genau die guten.
Dann ist es kein Mehrwert, sondern es stimmt zwar, aber es ist nicht relevant, weil man von einem Wasser dann erwarten würde, dass sie vielleicht Brunnenprojekte in Afrika mit unterstützen. Hm. Oder
nur weil es gut klingt, ein Kunde aus dem Bankbereich hat mal den Slogan benutzt, wir sehen nicht nur grün aus. So, okay, und es war auch eine grüne Bank. Es war ein Wortspiel auf das Banklogo. Aber wenn ich das dann nicht wirklich mit Substanz füllen kann, dann bewege ich mich rechtlich auf einen bald, damals noch nicht, aber jetzt auf einen justiziablen Grund. Weil man weckt eine Erwartung, beim Konsumenten, die einfach nicht stimmt. Das ist dann eine Mogelpackung. Also ja, dann muss was passieren. Mal umgekehrt gefragt, wann lohnt es sich denn aus deiner Sicht, die Nachhaltigkeit wirklich zum Markenkern zu machen? Also als ganz integralen, stark kommunizierten Bestandteil der Markenidentität?
Also einerseits glaube ich, dass es bestimmte Produktkategorien gibt, die dazu mehr einladen als andere. Also nicht umsonst zum Beispiel, wir haben ja schon über Patagonia gesprochen, im deutschen Raum nutze ich als Benchmark-Unternehmen auch oft VD oder als Marke. Ich glaube, die sind nicht zufällig im Outdoors-Bereich tätig, wo es viel um Natur, Naturerleben, Wandern, draußen sein, Fahrrad, mit Elementen in Berührung sein, sich trotzdem wohlfühlen, mit solchen Produkten zu tun haben. Also es gibt schon, glaube ich, Produktkategorien oder Arten der Verwendung von bestimmten Produkten und Dienstleistungen, die dann per se nähere Verbindungen zur Nachhaltigkeit anbieten, die ich dann als Unternehmen nutzen sollte. Das andere ist sicherlich auch, wenn du Marken und Unternehmen hast, die sehr stark von den Unternehmenswerten der Inhaber, ne? Also wir haben ja in Deutschland noch einen großen Mittelstand.
Also der Herr Hipp zum Beispiel.
Wie der Herr Hipp, aber auch VD. Mhm. Ich glaube, das ist auch schon mit davon geprägt, dass die Familie von Dewitz da wirklich eben auch Naturverbundenheit wichtig findet, das mitzunehmen und zum Markenkern zu machen. Und bei allen anderen, die das dann eher so vielleicht instrumentell nehmen, da würde ich sagen, naja, wenn es gut funktioniert, also wenn sie auch im Wettbewerbsumfeld die Nase vorne haben, gute Produkte haben, die tatsächlich auch Nutzen haben, die mit sozialer und oder ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit zu tun haben, dann könnte man es einfach auch schlichtweg ohne viel Herzblut strategisch verwenden, um es zum Markenkern zu machen.
Ja, eigentlich, wo der Nutzen auch erhöht wird dadurch. Also wenn ich an Patagonia jetzt denke, ist es ja auch, warum kaufe ich mir so eine Jacke? Weil ich die schöne Natur erleben möchte. So, und wenn ich dann sozusagen in der Jacke eingebaut auch Initiativen mitkaufe, die mir das ermöglichen, dann ist es ja praktisch im Grundnutzen der Kategorie mit eingebacken. Ja. Dann die, was wir auch schon besprochen haben, jetzt Lebensmittel. Da hat der Georg auch gesagt, erst als der große Wachstumsschub kam, als man das halt vom Moralischen befreit hat und hat gesagt hat, ihr genießt einfach mehr, es schmeckt einfach besser. Ja, deshalb.
Und ist gesünder.
Und ist noch gesünder, genau. Ja, also da sind wir, das ist doch ein guter Filter. Jetzt, wir haben am Anfang schon gesagt, es gibt so diesen Mind-Behavior-Gap. Und die Amerikaner sagen immer so schön, don't look at the mouth, look at the feet. Also nicht das, was gesagt wird, sondern was die Leute tun. Wie stellt man methodisch sauber fest, also ob man ob Nachhaltigkeit in der eigenen Kategorie eigentlich ein Kauftreiber ist oder ein Kauftreiber werden kann? Wie würdest du da als Marktforscherin drauf gucken?
Ja, also insgesamt bei Marktforschung ist das ja ein Riesenthema, ne? Also ob jetzt Attitude oder Intention Behavior Gap, ich sage immer, Leute sagen nicht, was sie tun und sie tun nicht, was sie sagen. Ne? Und das, aber dazwischen ist die Psychologie und wir können dann ja erklären, wo die Diskrepanzen herkommen. Und teilweise kann man einfach auch sagen, dass die Messmethoden schon nicht die geeignetsten sind. Also man hat in Studien festgestellt, je spezifischer sich die Messung von entweder der Einstellung, also Attitude oder Intention, wirklich die Absicht, zum Beispiel was zu nutzen oder zu kaufen, je spezifischer sich meine Messung schon darauf bezieht, desto höher ist die Prognosefähigkeit von meinem Messinstrument.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Also wenn wir jetzt Toni Schokoloni hätten und ich würde nur fragen, finden Sie die Marke sympathisch? Mhm. Ja, ich mache so, will Geld sparen, mache eine Omnibus-Studie, nur eine Frage und dann frage ich nur, ist die Marke sympathisch? Kommt wahrscheinlich raus 80%. Das ist aber nicht identisch mit denen, die das tatsächlich auch kaufen.
Ist nicht prädiktiv für das Kaufverhalten. Oder auch so eine Frage, würden Sie dieses Produkt kaufen? Das ist ja so eine Erkenntnis der Verhaltensökonomie. Menschen sind total schlecht darin, vorauszusehen, was sie denn tun werden.
Genau, ne, das ist dann eher so die Absicht, würden Sie es kaufen? Entweder ne, die Messinstrumente sind nicht spezifisch darauf ausgerichtet. Und da gebe ich so ein bisschen dieser amerikanischen Perspektive schon recht. Je mehr du die Leute wirklich Entscheidungen treffen lässt, ja, also sie kaufen lässt oder nicht, desto besser ist das.
Okay, also das wäre reale Untersuchung, also mit Testmärkten etc. Was würdest du sonst noch, also wenn man jetzt keinen Testmarkt machen kann, was wäre sonst noch eine Untersuchungsmethodik, wo du sagst, das hat eine hohe Validität in den Erkenntnissen?
Also ich würde immer auch quantitative Verfahren mit qualitativen Verfahren kombinieren, also dass man wirklich nicht nur abfragt, wie hoch die Absicht ist, sondern wirklich so ein bisschen tiefer ins Einverständnis oder ins Verstehen der Bedürfnisse hineingeht. Und ich finde auch, aber das ist natürlich auch in der Marktforschung schwierig umzusetzen, dass Situationen einfach sehr unterschätzt werden. Weil wie du schon sagst, ne, wenn man immer unter Zeitdruck ist und durch den Supermarkt hetzt, da passieren gedanklich von unserer Aufmerksamkeit her ganz andere Prozesse, als wenn ich in einem Teststudio sitze und einen Fragebogen oder auch ein qualitatives Interview mitmache, weil ich dann nachdenke, ich bin entspannt. Da finden ganz andere Bewertungsprozesse statt. Also eigentlich müsste man da auch, je näher man an der eigentlichen Entscheidungssituation dran ist in der Forschung, umso höher ist auch da die Übereinstimmung. Ne? Und bei Preis zum Beispiel hat man schon recht deutlich gesehen, wenn ich die Leute nur fragen würde, was würden sie denn dafür bezahlen, kommt was ganz anderes raus, als wenn man wirklich sagt, sie bekommen jetzt hier für die Studienteilnahme keine, ich sag mal, 20 Euro so, sondern sie bekommen das in Form von bestimmten Produkten.
Und die können sie kaufen.
Und wenn sie sich dann für die Produkte entscheiden, dann weiß ich wirklich, habe ich was Gutes am Start.
Ja, genau, also das wäre ja genau in diese Richtung, das Verhalten. Das ist, aber da muss ich mal, da bist du ein guter, glaube ich, guter Adressat für diese Frage, weil was du ja gerade gesagt hast, die Kontextfaktoren deutlich, dass sie deutlich unterschätzt wurden. Und ja, also über sehr langen Zeitraum wurden ja auch Personas gebildet, auch Sinusmilieus, die sich ja definieren aus sozioökonomischen Faktoren etc., die davon ausgehen, dass diese Person, die dann diesem Milieu oder dieser Persona zugeordnet wird, dann immer gleich entscheiden wird. Und genau das ist es ja eben nicht. Das ist die gleiche Person in zwei unterschiedlichen Kontexten. Wie blickst du da drauf? Oder wie blickst du auf Sinusmilieus so aus dieser Perspektive jetzt?
Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass sich das alles schon total überholt hat. Also ich finde, die Sinusmilieus wirklich haben immer noch
einen Wert. Was ist gut dran und was ist kritisch dran? Vielleicht
genau.
Mal so.
Also gut dran ist, dass sie Werte mit ins Spiel bringen und das auch in einer quantifizierbaren Art und Weise. Mhm. Ja, weil die qualitative Forschung kann zwar immer rausbekommen, da gibt es so einen Typus, aber dann wird man sofort im nächsten Satz gefragt, ja, wie viel Prozent gehören denn dazu? Das muss ich ja wirklich für solides Marketing wissen. Und da kommt man oft an Grenzen und mit den Sinusmilieus kommt man da weiter, weil die ja wirklich das Ganze und wirklich mit Studien regelmäßig immer wieder neu kalibriert sagen kann, wie groß dieses Segment insgesamt in der Population ist. Das ist schon sehr hilfreich. Gleichzeitig, ne, wie du sagst oder wie wir jetzt gerade schon gemerkt haben, ist natürlich sind die situativen Rahmenbedingungen nicht abgebildet und man geht davon aus, ein Mensch ist mehr oder weniger immer in einem Milieu. Und da hat man schon lange beobachtet, dass man da ganz fragmentiert unterwegs sein kann. Ja, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde oder auch um welche Produktkategorie es geht, kann ich dann mal mehr auf einen bestimmten Werte achten und bei anderen Sachen dann eben wieder weniger. Ne? Also dieses Mix and Mingle, das setzt sich irgendwie durch. Und da finde ich aber tatsächlich zum Beispiel, was Reingold machen mit ihren morphologischen Ansätzen, die ja eher eine Unterscheidung nach Verfassung machen, finde ich auch eine ganz hilfreiche Ergänzung. Mhm. Also wenn man diese beiden Perspektiven miteinander kombiniert, glaube ich, hat man sehr gutes Gesamtverständnis für die Faktoren, die auf Menschen da so einwirken.
Ja, das macht Sinn. Und wenn man es dann schaffen könnte, diesen Kontext zu vermessen, welche Motive sehr wahrscheinlich aktiviert werden durch den Kontext, kann man mit den anderen Daten ableiten, wie groß theoretisch das Marktpotenzial ist, wenn ich weiß, dass bestimmte Sinusmilieus in der Menge vorhanden sind, das sind die Kernmotive, die grundsätzlich, es gibt ja dann eher so stabile Lebensmotive und dann eben die Situativen. Die Situativen kriegen wir nicht gefasst. Also wie gestresst ist derjenige, wie abgelenkt ist der, was ist in dem Moment aktiv in seinem Entscheidungsraum. Aber die stabilen zum Beispiel Lebensmotive, die könnte man ja dann mit Kontextforschung übereinander bringen. Welche Motive werden durch diesen Kontext, wenn ich zum Beispiel über Baufinanzierung nachdenke, ja, was sind welche Motive? Da haben wir mal übrigens zu geforscht, ganz interessante Erkenntnis, dass man überrascht ist, also wenn man nur auf der Basismotivation präventiv oder promotiv nachdenkt, wie denken denn Leute über Baufinanzierung nach? Und das waren für einen Finanzdienstleister, wo man jetzt erwartet hätte, dass die Leute hauptsächlich präventiv darüber nachdenken, um auf Nummer sicher zu gehen und das alles unter Kontrolle ist. Und selbst bei dem sehr konservativ geprägten, bei dieser sehr konservativ geprägten Marke war ein überwiegender Teil, fast 80%, promotiv geprägt.
Ja.
Ja, selbst wenn sie aus traditionellen Milieus kamen, wo man sagt, da ist eher Sicherheit und Kontrolle wichtig. Wenn sie aber so eine große Entscheidung fällen wie eine Baufinanzierung, dann ist da sehr, sehr viel Hoffnung auch drin. Ne? Also hinzu, zur Lebensverbesserung, zur Erweiterung des Horizonts etc.
Ja, also ist bestimmt, ne, weil das dann so eine sogenannte High-Involvement-Entscheidung ist. Also man da eher noch stärker drin beteiligt ist, als wenn es jetzt darum geht, welche Eissorte kaufe ich mir denn jetzt, wenn die Sonne gerade scheint? Ne? Aber ich weiß nicht, ob du die Entscheidertypen von Vokatus auch kennst. Die haben mal so eine Typologie gemacht. Da ging es nämlich auch darum, wenn Menschen Entscheidungen treffen, was für ein Typ sie eigentlich sind. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel die Optimierer, die dann alles genau wissen wollen, ganz sicher sein wollen. Und es gibt andere, die eigentlich nur eine Fehlentscheidung vermeiden wollen. Und es gibt wiederum andere, die sich immer weiterentwickeln wollen. Ja? Also,
und das hat ja mit dem regulatorischen Fokus zu tun, ne? Also wie ich in der Situation entscheide.
Ja, aber das ist fast so ein bisschen wie Persönlichkeitsmerkmale, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen schon situationsübergreifender, ne? Dass man vielleicht wirklich eher jemand ist, der immer alles richtig machen möchte, vielleicht so ein bisschen perfektionistisch ist. Und natürlich, je mehr Konsequenz die Kaufentscheidung für mich hat, wie eine Versicherung zum Beispiel eben auch oder ne, Baufinanzierung oder ein Auto, was ich kaufe oder die Hochschule, an die ich jetzt mal für ein paar Jahre gehe, desto eher kommt es zum Tragen. Und es gibt aber auch da Leute, die dann eben nicht auf komplette Absicherung wollen, sondern vielleicht nur effizient erstmal die beste Entscheidung treffen. Und wenn die dann Stiftung Warentest sehen, ist das für die schon in Ordnung.
Okay, das ist aber ein sehr wertvoller Tipp, den du da gerade gibst. Das heißt, ich muss darauf achten, wenn ich mein Produkt kommuniziere oder die Vorteile präsentiere, muss ich auf diesen regulatorischen Fokus auch achten. Ist das ein Typ, der grundsätzlich sehr viele Details braucht? Oder ist es ein Typ, der die große Story braucht? Also, und wenn ich dem Typen, der die große Story braucht, mit zu viel Details komme, dann frustriere ich ihn und erschöpfe ihn sehr schnell und dann entscheidet er sich gar nicht oder gegen uns. Und dem anderen genau umgekehrt.
Absolut,
ja,
genau.
Das ist gut. Okay, ist nochmal ein guter
Und das
Filter.
Gute, ne, an Digitalisierung unter anderem ist ja, dass man das viel geschmeidiger auch mit berücksichtigen kann. Also wenn ich weiß, ne, welche Typen jetzt gerade zum Beispiel auf meiner Webseite unterwegs sind, das ist ja so ein Szenario, dass man durch Tests, Fragen oder auch bisheriges Verhalten ja auch einen Algorithmus entwickeln kann, der herausbekommt, was für ein Typus bist denn du am ehesten? Mhm. Ja, auf welche bisherigen Angebote hast du denn wie reagiert? Und dann kann ich ja auch die Darstellung von meinen Angeboten in Realtime so anpassen, dass du eben entweder das Gefühl hast, du bist super perfekt, gut informiert mit vielen Infos, oder eben weniger Informationen, aber den relevanten, sodass beide unterschiedlichen Typen durch die individuelle Ausgestaltung von zum Beispiel einer Webseite zur selben Entscheidung kommen, aber aus unterschiedlichen Motivationslagen heraus.
Da siehst du mal,
das ist dann die hohe Kunst.
Wie praktisch Psychologie ist. Das ist super.
Ja.
Dann lass uns noch einen Aspekt zum Thema Nachhaltigkeit mal betrachten, und zwar nach innen. Weil wir haben ja bisher nur nach außen, so was ist kauftreibend und wie kann Nachhaltigkeit kauftreibend sein und für wen? Wie siehst du die Rolle Nachhaltigkeit und Arbeitgebermarke? Wie siehst du diese Verbindung?
Ja, schön, dass du nach innen sagst und damit ja die Leute meinst, die im Unternehmen jetzt schon arbeiten. Ne? Arbeitgebermarke, so am Anfang wurde ja gedacht, irgendwie, das muss ich irgendwie machen, um da überhaupt noch neue Fachkräfte oder überhaupt neues Personal von außen zu gewinnen. Ich finde generell auch, dass gute Markenführung sich dadurch auszeichnet, dass man nicht nur an die Konsumentinnen und Konsumenten denkt, sondern eben auch die Leute, die dahinter stehen und jeden Tag damit zu tun haben. Ne? Und ich glaube auch gerade bei der Kampagne zur R&V-Versicherung war das der Fall, dass man sich da auch bei einer Repositionierung damit beschäftigt hat, wie werden wir denn überhaupt von unseren eigenen Leuten wahrgenommen? Ja? Und wie weit können wir so einen Brand-Stretch machen? Wo gehen die Leute überhaupt noch mit? Das ist ja nichts, was man sich am weißen Blatt ausdenkt und einem Unternehmen überstülpt, sondern idealerweise ist so eine Positionierung ja auch von innen heraus zumindest mitgetragen oder auch mit erwachsen.
Ganz kurz für den Kontext, für alle eine Folge mit Anja Stolz, und es geht um die Repositionierung mit dem Slogan "Du bist nicht allein", ja, und was die erste große Markenkampagne war und sehr, sehr erfolgreich auch ausgezeichnet wurde, und da gibt es eine Markenkraftfolge zu. Genau, das war das nur mal kurz. Und das, wie du gerade sagst, wirkt eben auch besonders stark auch nach innen, ne? Also da wurde ja, gerade Versicherungsbereich wird ja Marke als, wofür brauchen wir denn Marke? Ja, hier der Versicherungsvertreter sagt, ich bin die Marke.
Ja, genau. Und dieses Genossenschaftliche in den Mittelpunkt zu stellen, aber auch den Leuten, die bei der R&V arbeiten oder auch anderen Versicherern, es ist ja auch, muss ja von ihnen getragen werden. Wenn sie sagen, du bist nicht allein, heißt es ja auch, ich als Mitarbeiter lasse die Leute nicht alleine. Ne? Gehen die da mit? Finden die das gut? Sagen sie, das ist genau das, was ich mache, das ist Anerkennung? Oder sagen sie, oh je, muss ich jetzt immer rund um die Uhr für jeden da sein, der jetzt da anruft? Ne? Also ganz, ganz wichtiges Thema allgemein. Und natürlich für Nachhaltigkeit, weil es halt doch wirklich so einen, ich sag jetzt mal, ethischen Charakter auch hat. Ne? Ich sorge mich nicht nur um mich, sondern um andere. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Verteilungsgerechtigkeit, es geht um die Zukunft. Ist das auch was, wo ich immer empfehlen würde, auch den Blick nach innen zu wenden.
Hm. Auch das ist ein anderes schönes Beispiel in der Richtung, ist ja auch, wir lieben Lebensmittel von Edeka, hat ja auch sehr stark nach innen gewirkt, weil es ein Selbstverständnis gibt. Ne? Also hier arbeiten die Lebensmittel lieben. Ja, also und das wurde ja auch dann schön erzählt. Das gibt ja auch, hat einen Markeneffekt nach außen, aber vor allen Dingen auch nach innen und ändert dann das Verhalten der Mitarbeiter, die dann wieder die Quelle der Markenkraft sind, weil sie erzeugen ja dann das Markenerleben.
Genau, ja, also es soll ja stimmig sein und Marketing soll ja nicht irgendwas behaupten, manipulativ, was überhaupt nicht zutrifft, sondern soll eine gewisse Auswahl sein und eine gewisse Art und Weise, etwas in den Fokus zu stellen und in eben einem Markenbild zu fassen.
Dann lass es uns jetzt zum Abschluss nochmal richtig konkret werden. Und zwar, eine Markenverantwortliche sitzt morgens im Büro und fragt sich, soll ich eigentlich das Thema Nachhaltigkeit für meine Marke stärker spielen oder nicht? Oder lieber die Finger davon lassen. Was würdest du ihr raten, gedanklich, also jetzt so als mentales Modell, welche Fragen soll sie sich als erstes stellen? Wenn sie die Fragen gestellt hat, was sollte sie danach tun, um die Antwort, die sie generiert, zu überprüfen, Hypothesen zu bilden? Und wie kann man das Ganze dann evidenzbasiert im optimalen Fall noch validieren? Dass sie dann zum Vorstand gehen kann und sagen, hört mal, wir haben hier Potenzial, was wir auf der Straße liegen lassen, weil wir das Thema Nachhaltigkeit entweder nach innen oder nach außen zu wenig spielen und was heißt das für uns etc. Das ist eine große Aufgabe, ne? Aber
das große Finale.
Ja, genau. Jetzt. Aber wir können es probieren. Ich weiß, das kann man.
Kannst du noch mal eine Frage nach
genau,
der anderen stellen?
Also,
erstmal,
genau. Wir machen, also, aber ich wollte es komplett erzählen, weil das ist sozusagen der Kontext. Ich spüre irgendwie, da steckt was drin in Sachen Nachhaltigkeit. Ja, aber um das zu überprüfen, welche Fragen sollte ich mir stellen, um zu validieren, ob Nachhaltigkeit für meine Marke überhaupt ein relevantes Thema ist, ob ich es stärker oder schwächer spielen sollte? Fangen wir damit erstmal an.
Genau, also erste Frage wäre irgendwie, stimmt mein Gefühl, ne? Würde ich erstmal sagen. Also da überhaupt evidenzbasiert zu arbeiten und nicht zu denken, ich habe da jetzt eine Idee und dann mache ich das jetzt einfach mal. Und da kann man sich natürlich schon Studien angucken. Es gibt ja auch von Unternehmensberatung wie Boston Consulting Group oder McKinsey gibt es immer wieder Umfragen, die schon eine relativ gute Potenzialeinschätzung geben können. Ich würde drauf gucken, wie sieht es in meiner Kategorie aus, ne? Weil Marken ja im Wettbewerberumfeld sind und wenn dann schon sehr viele Marken sehr primär, du hattest vorhin den Markenkern angedeutet, auf Nachhaltigkeit positioniert sind, die sehr stark sind, und ich nicht was Innovatives einbringen könnte, sondern so MeToo wäre das eine andere Position, als wenn ich wirklich auch was am Start hätte, auch von meinen Produkten und Dienstleistungen her, mit denen ich wirklich einen Unterschied machen kann. Mhm. Also das wäre für mich schon mal so die erste Frage, eine Analyse vom Wettbewerberumfeld.
Aber was passiert, wenn zum Beispiel eine Weile, Finanzdienstleister waren da so ein Beispiel, plötzlich alle auf Nachhaltigkeit setzen in ihrer Kommunikation. Und da gibt es so einen Originalplayer, so wie die GLS-Bank, ja, die mehr oder minder wie, wie Patagonia der Finanzdienstleistungen ist, aber auch nur ein ganz kleiner Player. Ja, aber plötzlich fangen alle anderen an, jetzt Nachhaltigkeit zu spielen. Mhm. Ist das dann ein Indikator aus deiner Sicht, dass ich es auch tun sollte? Oder?
Also erstmal ein Indikator, dass man vielleicht ein bisschen spät dran ist, muss leider so sagen. Und dann aber zu gucken, was kann ich denn jetzt machen? Habe ich wirklich was, wodurch es unterschiedlich ist? Ne? Und es gibt auch so unterschiedliche Markentypen. Bei der Gedankenfabrik arbeiten wir damit, dass es eben sehr starke Marken gibt. Dann gibt es so die Follower, die können tatsächlich schon auch ein bisschen an der Reputation der kratzen, wenn jetzt natürlich in der ganzen Produktkategorie es eher ein bisschen schwierig gewesen ist, weil die ersten Skandale mit Greenwashing da waren.
Die dann ja auch schnell kamen im Finanzdienstleistungsbereich.
Genau. Ja. Aber ne, da gibt es dann auch wieder eine Entwicklung zu sagen, es gibt auch Marken, die wieder, ne, Love Brands nennt man die, ja, die wieder so das Emotionale in den Vordergrund stellen. Vielleicht ist deswegen die R&V-Kampagne ehrlich gesagt auch so erfolgreich, weil die wieder ja auch den Mensch in Verbindung, Mittelpunkt bringt. Also wir helfen füreinander, wir sind eine Genossenschaft, wir sind füreinander da und das bei sowas sonst technischen, wo es viel um Tarife und so Sachen geht, sondern es geht doch eigentlich um Sicherheit.
Genau. Die wir da beantwortest du eine andere Frage auch, die erstmal zu entscheiden, welche Form der Nachhaltigkeit ist für unsere Marke interessant. Und da geht es um die soziale Nachhaltigkeit, ja. Also Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Ne? Und das morgen auch noch, ne? Und du bist nicht allein. Und gerade, und dann wurde es ja so gespielt, auch in Zeiten der Veränderung, also wo die Leute so Angst haben. Ne? Und da ist das Angebot der nachhaltigen, der Gemeinschaft, also der sozialen Nachhaltigkeit ja auch attraktiv, weil dann bin ich ja Teil von dieser starken Gemeinschaft. Wie cool ist
das? Genau. Und das ist vielleicht schon eine Antwort auf eine der anderen Fragen, die du gestellt hast, ist, dass ich eben nicht, ich glaube, die Zeiten, wo man so oberflächlich sagen kann, und wir sind jetzt nachhaltig, die sind inzwischen schon vorbei, weil Konsumenten lernen ja auch, ja, Educated Decision Maker, die haben ja schon viel Erfahrung auch mit dem Thema Nachhaltigkeit gemacht und auch die 60%, die offen dafür sind, wissen ja schon was drüber, aber jetzt zu übersetzen, was heißt das denn konkret, welche Art der Nachhaltigkeit und auf welche Art und Weise kann ich das machen? Ne? Um nochmal zum Kuschelbeispiel zurückzukommen, einfach zu sagen, wir sind die weichsten, tollsten Handtücher, in die du dich einhüllen kannst. Und das machen wir durch unsere natürlichen, recycelten Fasern. Das ist ja was sehr Spezifisches. Und diesen Übersetzungsprozess, welche Form der Nachhaltigkeit führt, ne, in der Kette zu welchem funktionalen, sozialen, symbolischen Benefit und wo spüren das die Konsumentinnen und Konsumenten? Und das zu einer spannenden Geschichte zu machen, ich glaube, dafür sind die Zeiten immer noch sehr gut.
Ja, und DM ist für mich zum Beispiel auch ein Beispiel, wo ja der Markenkern auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Erstmal waren sie eine Bühne für nachhaltige Produkte, waren eine der ersten, die Alnatura weiter also distribuiert haben. Aber dann auch, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Da sind wir bei dem Thema soziale Nachhaltigkeit, also der Umgang mit den Mitarbeitern war ein wichtiger Faktor. Ja. Ne, Götz Werner hat seine Mitarbeiter dann auf Improvisationstheater-Workshops geschickt, weil sie gesagt haben, Einzelhandel ist eine Bühne. Dann dieses Thema wirtschaftliche Nachhaltigkeit, der Dauertiefpreis. Wir wollen unsere Kunden entspannen. Ja, also die sollen sich nicht an irgendwelchen Aktionszeiträumen orientieren müssen, sondern die müssen immer wissen, wenn sie bei uns reinkommen, kriegen sie halt den guten Preis. Und dann da haben sie eigentlich alle drei Arten von Nachhaltigkeit in der Marke etabliert. Und wenn man die wirtschaftlichen Erfolg jetzt mal schaut, dann wenn dann jemand sagt, Nachhaltigkeit hat keine Relevanz für die Markenführung, dann wäre das ein gutes Gegenbeispiel.
Ja. Und um auch noch was dazu zu ergänzen, da hängt es ja auch noch davon ab, wer meine Zielgruppen sind. Ne? Also man sieht ja auch in vielen Studien, dass jüngere Zielgruppen da wirklich nochmal einen größeren Wert drauf legen als vielleicht andere Zielgruppen. Auch da muss man natürlich sagen, naja, ob die dann wirklich zu diesen Kaufentscheidungen greifen und das wirklich dann auch investieren, ist eine andere Frage. Aber da ist ja auch nochmal relativ viel Potenzial da. Und was ich super interessant fand, war, dass ein ehemaliger Kollege von mir, Professor Götz Walter, der an der Hochschule in Ravensburg ist, eine Studie gemacht hat und herausgefunden hat, dass Nachhaltigkeit schon zu so einer Art Qualitätskriterium geworden ist für jüngere Zielgruppen. Also die sagen gar nicht, Ja, und das ist nachhaltig. Und ich kaufe dann, wir haben es in verschiedenen Kategorien auch gehabt, also Kaffee, Schokolade, Orangensaft, Hackfleisch, also alles Lebensmittel. Und da war gar nicht so, wo kommen die Tiere jetzt her und wie groß ist der Stall und Tierwohl, aber es ist so ein Bio-Qualität, also das als Qualitätsmerkmal zu spielen, ist natürlich auch schon mal ein ganz guter Ansatz. Also da würde ich mir auch die Frage stellen, in welche Zielgruppen will ich mich denn hinein entwickeln? Und wenn ich neue Zielgruppen und explizit jüngere gewinnen will, ist es was anderes, als wenn ich sage, ich möchte mich mit dem Markt halt anpassen, ja, so Reassurance-mäßig, um meine Zielgruppen erstmal zu halten. Meistens will man im Marketing ja beides, ne?
Ja, das ist das sowieso. Aber wir wissen ja, dass Markenwachstum aus den Light- und Super-Light-Buyern besteht. Das heißt einfach, Erweiterung der Zielgruppen ist immer eine ganz wichtige, gute Formel für Markenwachstum. Aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da gerade machst. Also auch im Kosmetikbereich sieht man das ja auch stark, ne? Dass das junge Kosmetikmarken, wenn die nicht nachhaltig produzieren, dann ist es ein Ausschlusskriterium, glaube ich, für viele junge Menschen im Bereich dekorative Kosmetik. Und da geht es dann um Tierversuche etc. etc. Mhm. Gut, also da haben wir diese zwei Filter. Also erstmal entscheiden, welche Form von Nachhaltigkeit und dann auch welche Zielgruppe wir eigentlich gerade avisieren. Ja, gut.
Und dann muss ich mir überlegen, was kann ich da denn tatsächlich wirklich auch bieten? Ne? Also welche Dinge, die unsere Produkte oder Dienstleistungen schon haben oder die ich erreichen könnte und das dann auch zum Inhalt meiner Strategie mache, könnten denn einen spürbaren, realisierbaren, wünschenswerten Benefit erbringen?
Also die Manifestation, wo es tangibel wird. Und dann auch noch eine Frage, wie kommuniziert man es? Hast du da vielleicht noch aus deiner Beobachtung ein Beispiel von einer Firma, die das besonders gut gemacht hat, die so einen konkreten Benefit hatte, diesen entwickelt hat und den aber auch gut erzählt hat, weil das ist ja die Hälfte der Miete dann auch. Wir müssen ja in die Köpfe rein.
Na, ich finde, VD macht das wirklich schon auch gut, ne? Die das wirklich auf eine Art und Weise kommunizieren, mal ein bisschen direkter und auch recht technologisch, teilweise aber einfach mit so einer Lebenswelt, ne? Weil du schon gesagt hast, wenn ich sehr naturverbunden bin, möchte ich die Natur ja auch weiter erhalten und sie auch später selber genießen und das darüber indirekt zu machen und dadurch, dass sie einfach auch sehr, sehr konsequent sind. Die hatten mal eine sehr mutige Kampagne, da sind sie wirklich fast politisch geworden. Also da hatte man dann eben auch Schilder, wo man immer gesehen hat, einerseits für Umweltschutz, für Gerechtigkeit, gegen Krieg, ja, und das war auch eine Markenkampagne sozusagen, die dann quasi unterm Strich heißen sollte, es gibt so viele Botschaften und Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und wir sind auch mit dabei, aber bei uns kriegt ja quasi alles, ne, zusammen in dem Pack, weil wir uns eben für diese unterschiedlichen Sachen auch einsetzen. Weniger gedönt, sondern mehr machen. Ne, einfach mal machen, so ein bisschen in die Richtung lief das. Das fand ich zum damaligen Zeitpunkt eine sehr gute und auch mutige Kampagne, weil es kaum Marken gibt, die sich dann wirklich auch schon in so politisch-aktivistische
ist ja auch mit großen Gefahren verbunden, ne? Also wenn man mal sieht, erleben, was verbindet mit der Telekom und wer als dann in Amerika plötzlich als erster mit zu den Sponsoren von dem goldenen Ballsaal werden und ihre Diversity-Richtlinien kappen, da steht man dann ein bisschen blöd da, wenn man vorher gegen Hass im Netz sich stark und auch sehr glaubwürdig in Deutschland, also es war eine tolle Kampagne, positioniert hat, aber dann sozusagen die Treiber des Hasses im Netz dann auch noch wirtschaftlich unterstützt, da kommt man schon ans Grübeln. Aber das ist wahrscheinlich auch dann so ein bisschen nerdig, das nehmen wir dann wahr. Und dann ist die Frage, wie viel insgesamt dabei ankommt bei der Bevölkerung.
Das ist richtig, ne? Genau. Ja. Also Nachhaltigkeit ist schon ein Thema, wo man sagen muss, da wird ein hoher Maßstab auch ans Unternehmen gelegt, ne? Zum Thema Glaubwürdigkeit. Kaum ist da mal irgendwas, was nicht so ganz richtig ist. Aber ich glaube auch, dass das so insgesamt, ne, wenn wir darüber reden, dass wir noch die 60% Potenzial heben wollen, kommt das nicht bei jedem so dezidiert an, weil die leider nicht alle so einen Podcast hören auch.
Genau, das arbeiten wir ja dran. Gibt es noch etwas zu dem Thema Nachhaltigkeit, wo du sagst, das brennt dir, das habe ich nicht gefragt, das ist ein Aspekt, der zu kurz gekommen ist, weil sonst, ja.
Also vielleicht so die Frage, warum sollen wir es überhaupt noch machen?
Ja, gute Frage, genau, sollen wir es überhaupt noch machen? Sagen Sie mal.
Und da sage ich einfach nur, weil die Probleme nicht von alleine weggehen. Mhm. Ne? Also es wird sich leider nicht in Luft auflösen. Selbst wenn wir jetzt sagen, erstmal Wirtschaft und Inflation und KI, das beschäftigt uns mehr und dann rückt irgendwie so in der Awareness insgesamt sowas wie Umweltschutz und Klima so ein bisschen in den Hintergrund. Auch wenn es vielleicht ermüdend ist, aber die Themen, also die es geht nicht von alleine weg.
Das möchte ich noch verstärken. Und zwar, weil unter anderem man sich mal bewusst machen muss, wie viel wirtschaftliche Risiken in der ökologischen sozusagen Entwicklung aktuell da sind. Das sind wahrscheinlich die größten wirtschaftlichen Risiken, die wir haben, weil dadurch eben Rohstoffe werden immer teurer, alles wird schwieriger, es gibt große Migrationsbewegungen. Das heißt, aus der Perspektive als Gesellschaft dürfen wir davon nicht loslassen. Aber dann auch was ganz Egoistisches für Markenverantwortliche. Einer der Marken, die am längsten sich in Deutschland für Nachhaltigkeit eingesetzt haben und dafür auch belächelt wurden, unter dem Motto Saufen für den Regenwald oder was? Krombacher. Krombacher ist in einem schrumpfenden Markt eine der am stärksten stabil bleibenden Marken. Also auch die wachsen im nicht-alkoholischen Bereich sehr stark, aber ihr Urprodukt, das Krombacher Bier, ist nach wie vor auf einem Spitzenniveau. Ich war kürzlich nochmal da in der Krombacher Erlebniswelt und das ist irre, wie groß der Marktanteil ist und wie alle anderen, Warsteiner, Bitburger, alle eigentlich Stück für Stück abgestürzt sind. Und Krombacher hat mit der Perle der Natur, mit dem Schlüsselbild des Sees, aber dann auch mit Manifestationen eben wie Saufen für den Regenwald. Das heißt, für jede Kiste von Krombacher, das war der Start der großen Markenkampagnen, haben sie sehr großen wirtschaftlichen Erfolg. So, und das geht natürlich nicht ohne ein Bier, was auch gut schmeckt, aber diese Kombination haben wir, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Das heißt also, die Grundnutzen der Kategorie muss bedient werden und dann kann aber Nachhaltigkeit auch als Kommunikationsthema extrem treibend sein und großen wirtschaftlichen Erfolg.
Genau. Und ich finde, Narrative zu entwickeln mit Relevanz ist auch was sehr kreativ ist und sehr viel Spaß machen kann. Ne? Also ich glaube, manche denken dann auch, Nachhaltigkeit ist irgendwie so ein leidiges Thema und da sitzen nur blutleere Menschen da. Also ich finde, Marketing ist kreativ und bei so kniffligen Herausforderungen, da kann man doch dann zur Höchstform auflaufen. Und ich finde, da kann man noch Narrative stricken und entwickeln mit viel Sachen, die einfach toll sind und es kann auch sehr viel Spaß machen.
Da legst du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt für meine Abschlussfrage, nämlich wenn du allen Markenverantwortlichen da draußen einen Impuls mitgeben könntest auf den Bildschirm, auf dem Smartphone, auf dem Laptop morgens, was in diese Richtung geht, einen motivierenden Spruch oder irgendeine Aussage, was würde da stehen?
Du, ich glaube, ich habe da nicht drüber nachgedacht, obwohl ich ja weiß, dass sowas kommt. Aber ich bin, glaube ich, so ein bisschen inspiriert von deinem Smiley da hinten und vielleicht auch der Geschichte, dass ja heute oder gerade wieder Menschen auch um den Mond herumfliegen und dann immer so begeistert sind, die Erde zu sehen. Ich glaube, ich würde eine Erde mit so einem lustigen Smiley machen, dass man wirklich auch das, the big picture irgendwie hat und was Schönes, wo einem das Herz aufgeht, was dann vielleicht auch so aus dem Alltag ein bisschen heraussticht oder was anderes, was einem aber auch so eine gute Stimmung mitgibt, dass es nicht so eine Katastrophenfantasie ist, sondern einem auch einfach gute Laune macht.
Super, was heißt, wir haben eine wunderschöne blaue Murmel. Ich hätte noch einen Text dazu.
Ah ja.
Wir haben nur eine.
Stimmt.
Ute. Vielen, vielen Dank, Olaf, für dieses Gespräch. Was ich heute,
Dankeschön.
Ja, es war wirklich sehr schön und hat das Thema, glaube ich, auch sehr nochmal lebendig gemacht. Und was wir gelernt haben, es ist also nicht, ist Nachhaltigkeit abgemeldet, ist nicht die Frage, sondern was ist die richtige Rolle der Nachhaltigkeit für unsere Marke, weil wir kommen nicht drumherum. Aber was wir auch rausgearbeitet haben, ist, Nachhaltigkeit macht pauschal nicht die Marke stärker. Aber wer die richtigen Fragen stellt, dann für die richtigen Zielgruppen, die richtigen Codes nach innen und nach außen findet, dann kann das ein echter Hebel werden. Also für glaubwürdige Kommunikation, für dieses entscheidende Quäntchen im Wettbewerb und nicht zu unterschätzen auch für gute Mitarbeiter, die mit Herz und Herzblut dabei sind. Also nicht als Aufkleber, sondern als strategische Entscheidung und gelebte Kultur.
Genau so. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Das freue ich mich. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deinen inspirierenden Blick auf dieses wichtige Thema.
Dankeschön. Absolut. Danke für die Einladung nochmal.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.